Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immo Insights vom Schäfer. Heute mit einem Thema, welches aktuell für Wirbel sorgt. Und zwar geht es um die neue Pflichtversicherung für Elementarschäden. Die neue Regierung hat dies ja auf die Fahne geschrieben, möchte es gerne durchsetzen. Und da ich in dem Thema Versicherung jetzt nicht ganz so schlau bin wie der Luke, der heute zu Gast ist, habe ich den Luke eingeladen und der ist meine Einladung gefolgt. Und ja, Luke, wir gehen heute in das Thema rein. Also hört genau zu, bleibt dran, ist sehr, sehr spannend und betrifft jeden, der eine Immobilie besitzt. Los geht's. Luke, danke für dein Kommen sozusagen. Ein zweites Mal schon, ne? Also du warst ja bei der Premiere damals dabei, bei den ersten Folgen. Und ich habe mir hier so ein bisschen was rausgeschrieben, weil es geht ja im Prinzip um diese Pflichtversicherung. Also hier sind so ein paar Fakten, die ich mir rausgesucht habe. Du darfst gerne intervenieren, wenn das nicht stimmt. Also ich habe gefunden, Naturkatastrophen nahmen zu. Allein 2024 5,5 Milliarden Euro Schäden durch Extremwetter. Das ist schon beachtlich, ne? Genau, und deswegen plant halt die Bundesregierung jetzt diese Pflichtversicherung gegen Starkregen, Hochwasser und Co. Und da bisher nur 54% aller Gebäude in Deutschland versichert sind. Und wer das ja mitbekommen hat, Ahrtal und so weiter, da musste die Regierung ordentlich einspringen, also Landesregierung als auch die Bundesregierung, weil einige eben nicht versichert waren und trotzdem irgendwie dann Zuschüsse und so weiter bekommen. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Also was ist denn eigentlich genau jetzt der Unterschied? Weil viele werden jetzt sagen, ja, Gebäudeversicherung habe ich schon. Aber erklär mal, was ist da jetzt das Problem, wenn ich nur die Gebäudeversicherung habe?
Erstmal danke für die Einladung. Freue mich, sehr hier gerne sein zu dürfen wieder. Freue mich drauf. Und jetzt muss ich wieder googeln. Meine Stärke ist ja, wie wir wissen, nicht mich kurz zu fassen. Deswegen, ich versuche es trotzdem. Also
sehr gut.
Ich dich ein. Vielleicht kurz, also es gibt nichts zu intervenieren. Die Zahl, die habe ich eben auch einmal kurz gechat-GPT-t, wie es ja mittlerweile heißt.
Genau.
Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das 5,5 Milliarden versicherte Schäden waren oder 5,5 Milliarden Schäden. Auf jeden Fall ist es so, dass halt die ganze Elementarsparte schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde bei den Versicherern in den letzten Jahren. Ja. Weil sie aber auch zum Glück wächst. Man muss sagen, wenn die Leute, das höre ich oft, ne, die sagen, ey, ich habe eine Gebäudeversicherung und ich habe eine Elementarversicherung. Und, ne, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil an und für sich ist es mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass die Elementarschadenversicherung ein Baustein in der Gebäudeversicherung ist,
ja,
der dort enthalten ist, so wie die gängigen Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel.
Ja.
Und das wird halt einfach dadurch ergänzt durch diese weiteren Naturgefahren. Also Naturgefahren sind ja normalerweise Sturm und Hagel. Und die weiteren Naturgefahren, die Elementargefahren, ist dann nochmal eine Summe von anderen Dingen. Und die meisten Leute denken ja, das ist jetzt nur die Überschwemmung. Aber es ist die Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawine, Vulkanausbruch. Also es sind ein paar Sachen mit dabei.
Gut, Vulkanausbruch jetzt im Saarland eher unwahrscheinlich. Aber der Erdrutsch schon eher, ne?
Der Erdrutsch zum Beispiel.
Den man ja unter Umständen gar nicht so im Schirm hatte tatsächlich.
Also oder auch Schneedruck. Also es sind ja verschiedene Sachen.
Ja.
Weil das Geile ist, wir Menschen denken ja immer, das, was wir gerade am Schluss gehört haben, das ist ja das, was hängen bleibt.
Ja.
Lawine, Vulkanausbruch, ja, brauche ich nicht.
Also ja, ja, richtig. Ja.
Also wenn da der Alpe wohnt, dass ich das dann zumindest mit der Lawine ein bisschen anders. Und auf jeden Fall, die meisten Schäden, die dort eintreten oder die man so auf dem Schirm hat, sind Überschwemmung und Rückstau. Aber auch da gibt es natürlich dann wieder Differenzierungen. Also ich nehme mal an, falls wir nachher doch noch ein bisschen die Zeit haben, es ist schon extrem, wenn man da wieder die Versicherungsbedingungen vergleicht, was das wieder für Unterschiede bedeuten kann. Man denkt halt, ich habe Elementargefahr. Und Elementargefahr ist Elementargefahr.
Klar.
Ist aber nicht so. Okay. Kann ich die Frage jetzt beantwortet? Ich weiß es nicht. Also bei der Saarlandversicherung, die hier ehemaliger Monopolversicherer sind, ist es noch oft so, dass es wirklich getrennt ist. Die haben eine Gebäudeversicherung und Elementar. Taucht aber dann mittlerweile auch in einer Police auf. Und an und für sich ist es, wie gesagt,
gar aber kann man im Prinzip sagen, also Gebäude ist für alles, was so normal anfällt, Rohrbruch, Sturm, also Dach wird abgedeckt durch Sturm etc. Ne? Ja. Und elementar ist im Prinzip alles, was so an Naturkatastrophen denkbar ist.
Genau.
Klar, kommt dann auf die Versicherung selbst nochmal an, was die genau abdecken, aber grundsätzlich Überflutung, sprich ähnlich wie Ahrtal, Rückstau.
Ja, also mit dem Ahrtal, das war ja wir hatten auch Kunden dort, denen hat es kompletter Rewe-Markt weggespült. Und ich bin mir nicht sicher, ob in dem ganzen Gebiet, ich habe es nicht so hundertprozentig verfolgt, wo jetzt welches Gebäude, in welcher Zürszone, da kommen wir vielleicht auch noch
dazu. Da kommen wir noch dazu, ja, genau.
Also ich glaube, die standen nicht alle in der höchsten Gefährdungszone, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da sind ganze Häuser weggespült worden, die...
Ja, ja, klar, gar nicht gefährdet waren.
Oder wo man dachte, sie sind nicht gefährdet. Und das ist ja eigentlich der große Knackpunkt. Da passiert halt 100 Jahre nichts und dann denkt man, dann wird auch nichts passieren.
Genau, deswegen, aber da kommen wir nachher drauf. Ich habe hier noch die Frage stehen, warum weniger Hausbesitzer da abgesichert sind. Also was ist deine Erfahrung aus dem Beratungsbereich, warum Leute das nicht abschließen?
Ich könnte jetzt ein bisschen arrogant sagen, die meisten meiner Kunden haben es halt. Ist wirklich auch so. Also die meisten Leute haben da mittlerweile erkannt, dass es einfach jedem passieren kann. Ich finde auch, dass 54%, ich mache das jetzt ja auch schon 18 Jahre, das waren noch viel niedrigere Zahlen. Und 54% ist ja immerhin mal mehr als die Hälfte.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist halt immer noch verglichen mit dem, was passieren kann, wenig. Vor allem, weil man ja nicht vergessen darf, wenn du jetzt Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel holst, du hörst wenige Leute, denen das Haus komplett weggestürmt wird. Du hörst wenige Menschen, die ihr Totalschaden durch Leitungswasserschaden haben, wobei das auch passieren kann.
So ist
Sondern
es,
die größte Gefahr ist Feuer. Und das ist in der heutigen Zeit auch nicht so oft, dass das passiert.
Klar. Also
das heißt, das, was als nächstes kommt, sind halt einfach diese Überschwemmungsschäden.
Ja.
Und die sind halt richtig teuer. Und dann kann es halt die Existenz kosten.
Ne? Ja, klar, absolut. Also denke ich, ist eher wahrscheinlich die nicht versichert sind, entweder weil sie sich das Geld sparen wollen, denken, oh, mich betrifft das eh nicht. Oder tatsächlich wahrscheinlich vielleicht auch noch Unwissen, ne? Schlechter Berater. Ne?
Also ich sag mal, ich treffe oft genug auf Leute, die dann noch keine Elementarschadendeckung haben. Aber wenn man dann mal halt 2-3 Minuten drüber spricht, ist es in der Regel schon. Oder viele sagen auch so, ich glaube, da hätte ich mich schon länger mal mit beschäftigen wollen.
Ja. Aber ist es so, dass tatsächlich nach den letzten Ereignissen, nach dem Saarland war ja einiges los in den letzten Jahren. Das hat man letztlich noch in der Runde mit Schadenssaniere auch uns ausgetauscht. Ne? Hast du das Gefühl, das Bewusstsein ist dadurch gestiegen? Also sind mehr Leute auf dich zukommen, gesagt, prüf mal gerade meine Versicherung, ob da alles abgedeckt ist.
Es passiert immer dann punktuell und dann ist es so noch 2-3 Wochen wieder ruhig, das passiert. Also bei mir ist es so, dass jetzt wirklich die meisten Kunden es wissen, sie haben es, sie kennen ja auch schon wirklich, wir arbeiten ja lang zusammen. Aber ich muss sagen, das ist schon erschreckend dann teilweise, es gibt Google, wir haben so ein Google-Bild gesehen, wenn sowas intritt, dann schießen
die
Dinger hoch und noch 2-3 Wochen ist wieder genauso wie vorher. Also das heißt, der Mensch, der vergisst so.
Ja, da muss auch alles sofort und ganz schnell gehen. Ne? Da muss man sich als Berater dreiteilen wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Okay, jetzt kommt ja das Thema, also ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass viele vielleicht auch sagen, das ist mir zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Wo fängt denn so die Elementar an und gibt es da Unterschiede? Also weil du gerade vorhin so Risiko genannt hast, also macht das in der Prämie was aus? Um was geht es da eigentlich genau?
Es gibt verschiedenste Einstufungen von verschiedensten Gefahren. Ich habe das eben auch in der Vorbereitung mir nochmal angeschaut.
Ja.
Also es gibt unter anderem auch Erdbebenzonen, wenn man auch nicht mehr hier in Deutschland, gerade so das Südwesten, ohne Richtung Stuttgart etc., der ist da teilweise auch wirklich gefährdet. Macht man sich hier so gar keinen Gedanken drum, aber das Wesentliche ist halt die Zürszone, also Zone für Überschwemmung, Rückstau oder so, vielleicht das irgendwie,
Gäse
immer wieder. Dann gibt es noch GK, also Gefährdungsklassen für Starkregen, also SR, GK oder so, die kennen die wenigsten jetzt. Zürs ist das, was meistens ermittelt wird, automatisch von der Versicherer, wo eigentlich auch alle drauf abstellen, aber die Versicherer haben ja alle Milliarden von Daten und auch unterschiedliche Erfahrungen und haben dann intern nochmal ihre eigene Zonen. Aber um auf die Frage zu kommen, ein Haus, das jetzt in einer ZÜRS 1 steht, also in der niedrigsten von den 4 Klassen Gefährdeten, wird laut Statistik einmal in 100 Jahren oder weniger als einmal in 100 Jahren oder sogar 200 Jahre getroffen. ZÜRS Zone 2 ist dann, glaube ich, einmal in 200 Jahren und so weiter.
Ja.
Und es gibt wenige Versicherer, die ZÜRS Zone 3 und noch weniger die 4 versichern. 3 ist dann schon teuer, 4 will eigentlich fast keiner haben. Gibt es ein, zwei Versicherer, die machen das am Markt mit entsprechend teilweise 10.000 Euro Selbstbeteiligung und höhere Sachen. Wobei man sich aber halt auch fragt, warum das unbedingt ein Haus stehen muss. Irgendwann wird es halt mal gebaut, es war nicht so schlimm, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren mehr solche Sachen geben.
Also Venedig ist quasi 4 dann, ne?
Venedig ist irgendwie auf dem Wasser gebaut. Also von daher, keine Ahnung, wie das wird.
5, Zone 5. Aber wo beginnt das so? Gibt es das
also von der Prämie her?
Ja, ungefähr.
Also ich sag mal, wenn du jetzt ein normales Einfamilienhaus versicherst, gehe ich mal so von 15, 20 Euro im Monat aus.
Ja, okay, das ist ja überschaubar, so was, ne?
Ungefähr, ja. Ist es auch. Also wenn dann jemand sagt, ich ich sage halt immer, stell dir vor, du machst jetzt nicht und wir unterhalten uns relativ intensiv darüber und irgendwann passiert es, dann wäre ich froh, wir hätten uns nicht drüber unterhalten, aber es dann nicht so schlecht gehen.
Absolut.
Also kann ich jetzt persönlich für jemanden, der Haus besitzt, kann ich auch nicht nachvollziehen, warum man das nicht macht.
Ja, du hattest gerade schon gesagt, dass Zone 3 und 4 kaum jemand versichert. Jetzt weiß ich in Ahrtal, wie das da, oder allgemein am Wasser, also zum Beispiel ist Mosel, da wurde ja in der Vergangenheit auch viel gebaut. Wie ist es da? Sind die da noch Zone 2, 3 oder ist das schon 3, 4 und eigentlich nicht versicherbar?
Das ist immer ganz witzig, wenn wir sowas haben, Neubaugebiete, da frage ich in der Regel auch bei einem Versicherer an und das ist auch die Saarlandversicherung, die mal anfragen und die haben einen Zürs-Geo-Report, heißt das dann. Also die können das dann selbst bestimmen, weil du kannst die Straße ja gar nicht angeben oft und dann weißt du gar nicht, wo das steht.
Okay.
Und da ist das durchaus mal passiert, dass jemand sagt, oh, die sind aber da in Zürs 3, ne? Das wird dann schon teuer. Oh, das haben wir vielleicht auch gar nicht beim Bau oder so.
Krass.
So riesig bedacht.
Ja, ist natürlich übel, ne? Wenn man neu baut. Und
ja, also 3 geht noch. Das machen die meisten schon noch. Kostet aber richtig Geld. Aber 4, ich glaube, wenn jemand in 4 baut, dann weiß er das auch.
Ja, wahrscheinlich schon. Klar, wenn man jetzt an der Mosel baut, direkt am Ufernähe, ne? Dann weiß man es in der Regel.
Also ich weiß es im Vorhinein nicht. Ich weiß es auch immer nur, mir geht die Adresse an.
Ja.
Und dann steht es dort in der Regel, was dort
ja, klar.
Für ein Zuse herrscht.
Krass. Also du sagst gerade, ihr müsst das auch mit dem Versicherer abklären. Gibt es jetzt von eurer Seite irgendwo noch eine Einsicht, wo ein Kunde jetzt, bevor er zum Beispiel ein Haus oder ein Grundstück kauft, das checken kann? Oder müsst ihr beim Versicherer dann anrufen?
Beim Versicherer, bei seinem Vermittler anrufen. Die meisten Adressen findet das Programm.
Ja.
Also der jeweilige Rechner. Wobei das auch manchmal ganz lustig ist, wenn jetzt jemand dann die 4C kauft oder 4 bis 6 oder so, dann kann es schon schwieriger werden. Oder ach, ich hatte letztens so einen Fall, den Spiesen-Elversberg, das genau auf der Grenze stand, das eine Haus drüber und hin, es war auf jeden Fall komplex und da war es wirklich so, dass mir der auch von der Saarland geantwortet hat, wenn das Haus ist, was du da markiert hast und nicht neben dran hast, dann hast du dort die Zone, dort die Zone, also es
krass.
Ist eine Zone, schätze.
Weil es gibt ja, das kenne ich jetzt aus dem Maklerberuf, Hochwasser-Liegenschaftskarten. Also kann man auch online, kann das jeder einsehen, wo man im Prinzip nachschauen kann, das sind die Hochwasserregionen, also wo tendenziell und statistisch gesehen immer am meisten oder wie viel Wasser, es ist danach unterschieden nochmal, ne? Wie so eine Wetterkarte. Aber ich glaube, das hat jetzt keinen Zusammenhang. Also das vielleicht schon minimal.
Das macht Sinn. Also das Ding ist, die Versicherer, also die Zürszone ist für alle gleich.
Ja.
Aber es gibt dann bei den anderen Klassen, also es gibt interne Zahlen, die da beim Versicherer verwertet werden.
Ja.
Deswegen, also die Tarife oder die Prämie sind ja auch völlige Blackbox-Prämie. Du weißt vorher nicht, wer ist der günstigere und wer nicht. Aber diese Starkregenzone, das ist ja auch wieder was, das bringt dir nicht so viel, wenn du jetzt schaust, wo ist ein Hochwasser, aber du weißt nicht, regnet es dort viel oder wenig.
Stimmt.
Denn das Starkregen sorgt nachher unter Umständen gar nicht für die Überschwemmung, sondern für den Rückstau.
Ja.
Der Rückstau ist die zweithäufigste Problematik und da gibt es noch mal ganz fiese Problematik, wenn es darum geht, was steht denn in der Abwassersatzung der Stadt St. Louis zum Beispiel. Welche DIN-Norm ist denn vorgegeben? Brauche ich eine Rückstauklappe oder nicht? Kann der Versicherer sich darauf berufen im Schadenfall, dass er sagt, ach, du hast gar keine Rückstauklappe und so weiter, aber jetzt breche ich ein bisschen aus.
Nee, alles gut. Klar, ja, spannend. Also ist natürlich dann tatsächlich ein bisschen schwierig, das vorher zu klären. Ne?
Selbstständig, also erstens denkt kaum jemand dran und dann, selbst wenn du die Zone dann weißt, dann kannst du ungefähr einschätzen, wird es teuer oder nicht.
Klar,
aber wie teuer. Und das muss ich noch sagen, bei einem Kunde, der wohnt direkt an der Blies, da haben alle Versicherer gesagt, das ist Zürs Zone 3 und der Versicherer, bei dem wir ihn untergebracht haben, hat ein anderes Zonierungssystem und die haben, also da war die Prämie Faktor 3, aber niedriger. Also der hätte über 3000 Euro bezahlen müssen bei alle Versicherer mit Elementar.
Ouch,
und dann sind wir bei 900 gelandet. Manchmal ist es vielleicht auch einfach ein Fehler im System des Versicherers, dass man halt finden muss.
Absolut, ja krass. Ja, Risikoabwägung haben wir. Also das heißt, im Zweifel müsste man Versicherungsvertreter fragen oder dich dann halt in dem Fall. Ne? Klar, im Endeffekt hier steht jetzt noch, ob du es jetzt empfehlen würdest, dass die Leute das abschließen. Das habe ich ja schon rausgehört. Also im Grunde logisch, alle deine Kunden haben das. Sehe ich genauso. Also ich bin definitiv dafür, es sollte man abschließen und gar nicht auf irgendeine Pflicht warten. Weil ich glaube, so eine Pflicht könnte auch verursachen, dass es schon wieder irgendwie teurer wird. Ne? Angebot- und Nachfrageprinzip. Weil ja auch für die Versicherer dann mit mehr Policen das Risiko deutlich steigt. Ne? Hier ist halt jetzt die Frage, ich weiß nicht, ob du da schon Informationen hast, inwieweit der Staat dann hier mit noch eingreift, weil das kann ja durchaus auch für die, die jetzt schon elementar abgesichert sind, schon seit 20 Jahren, auch dazu führen, dass die Prämien steigen, weil das Risiko bei den Versicherern ja steigt. Ne?
Also wie die das umsetzen wollen, keine Ahnung. Es ist jetzt auch nichts Neues. Also es wird ja schon seit Jahren immer wieder gesagt, dass man da sollte man sich mal drüber unterhalten. So in die Richtung. Das ist wie Altersvorsorgepflicht für Selbstständige oder so.
Das, genau.
Also seit 18 Jahren in der Branche höre ich das immer wieder und das mit einem Elementarschaden. Das ist das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen wolle. Ich habe keine Ahnung, wie sie in ein bestehendes System reinspringen wolle, was sie mit denen machen wolle, die es schon haben.
Ja.
Ob das eine zentrale Zusatzversicherung sein soll, ob das über die Versicherer angeboten wird. Das heißt ja vielleicht eine Opt-out-Möglichkeit. Also sprich, jeder muss es haben und kann aber wieder abwählen.
Ja.
Ich bin kein Freund von Vorgaben und Pflichten. Das muss jeder für sich selbst wissen. In der Regel macht meiner Meinung nach der Eingriff des Staates in viele Fälle nicht unbedingt was Gutes.
Man könnte ja natürlich auch sagen, ich glaube, das ist auch eher so eine Thematik, dass man über die Hintertür eine Pflicht macht, indem man einfach sagt, okay, wenn du in einem gewissen Gebiet bist, sagen wir ab 2 oder ab 3 Risikogebieten und hast die nicht, bekommst du auch vom Staat nichts.
Ja, dann hast du aber wieder so wahrscheinlich verfassungsrechtliche Problematik,
ja, eben,
weil du die eine besser stellst und die andere schlechter und so. Keine Ahnung, ich glaube einfach, das wird jetzt wieder besprochen und dann hören wir ein paar Jahre lang nichts davon. Ich kann mich aber irre, ich weiß es ja nicht.
Okay.
Weiß ja, die Politik
aber
ist ja
für unterm Strich kann man sagen, am besten kümmert man sich einfach vorher drum.
Es gibt doch gar keinen Grund dafür zu sagen, ich warte jetzt drauf, bis mir jemand sagt, was ich machen muss. Also jeder, der ein Haus hat, der so mündig genug ist, das zu tun, sich ein Haus zu kaufen, sollte vielleicht auch in der Lage sein, sich damit zu beschäftigen, was ist, wenn es mir weggespült wird.
Ja, absolut. Ich denke halt wirklich, wenn man jetzt ein älteres Haus hat, ein Bestandsgebäude, was tatsächlich dann so einer höheren Zone liegt, ist natürlich spielt natürlich irgendwo schon die Kosten eine Rolle. Ne? Ich glaube, da wäre es dann eher sinnvoll zu sagen, seitens Staat da irgendwie Attraktivitäten zu schaffen, in Form von Zuschüssen oder sonst was, anstatt jetzt eine Pflicht einzuführen, und die Leute quasi dann mehr oder weniger unter Druck zu setzen finanziell, anstatt dann hinzugehen und zu sagen, okay, es wäre sinnvoller, wenn die versichert sind, wie das wir als Staat da eingreifen müssen. Jetzt wie im Ahrtal, da sind ja unheimlich viel Geld geflossen, auch wenn viele kein Geld bekommen haben oder immer noch auf das Geld warten. Aber trotzdem ist da super viel Geld weggeflossen, was sie eigentlich hätten müssen, könnten versichert sein. Weil, wie du schon sagst, ganz viele Häuser gar nicht gefährdet waren und trotzdem weggespült
wurden. Das war ja aber die Behauptung von vielen danach. So, ich hätte ja gar nicht versichert werden können. Und wenn man dann nochmal
gefragt
hat, es wäre so teuer gewesen. Ja. Warum ist es teuer? Warum ist eine Versicherung günstig? Warum ist eine Versicherung teuer? In der Regel, also ich meine jetzt nicht im Vergleich, sondern einfach, wenn ich halt eine Gebäudeversicherung neben einer Haftpflicht lege, dann ist die, wenn der Gebäudeversicherung findest, die günstiger ist als der Privathaftpflicht, könntest du das durch 3 Quadratmeter wohnen.
Okay, krass. Ja, also da gibt es, denke ich, auch noch ganz viel wichtige Infos, ne, dass man eben auch das jetzt nur so als Ausreißer, die Gebäudeversicherung, insbesondere die, natürlich viele anderen, ach, am besten gar keine, aber vor allem die nicht online bei Check24 abschließt. Ne? Weil ich glaube, das ist so mit der, wo man am meisten falsch machen kann und die dich ruinieren kann eigentlich. Ne?
Ja, also ich muss halt immer sagen, ich weiß, in unserer Branche haben da auch viele wirklich Probleme mit diesen Vergleichsportalen und allem, aber ich benutze die teilweise selbst sogar ganz gern, weil ich gehe es mit dem Kunde durch.
Ja, aber du kennst dich ja damit aus.
Ja, nur er denkt ja, teilweise kommen die Leute und sagen, ich habe mich doch mal vorbereitet. Ja, wie wenn du zum Arzt gehst und hast schon die Diagnose in der Tasche. So, und dann zeige ich demjenigen halt, ja, aber die Ableitungsrohre fehlen halt und da ist noch ein versteckter Selbstbehalt und das.
Ja, eben, das meine ich. Also ja.
Am Ende des Tages, besser erschließt es im Internet, aber es gar nicht. Die Bank wird es ihm vorschreiben, wenn es finanziert ist. Aber wenn er mal richtig in die Tiefe will und wissen will, wo sind die Unterschiede in der Tarife, kommt er nicht umher, sich an jemanden zu wenden, der den Plan hat und das ist ja mein großes Thema, halt auch die freie Auswahl.
Ja, absolut. Nee, cool. Sehr, sehr spannend. Also, wichtig festzuhalten, am besten selber drum kümmern, gucken, ob man sie hat. Gegebenenfalls jetzt prüfen lassen, entweder von seinem Makler, den man hat, oder Versicherungsvertreter, oder wenn man unzufrieden ist, dann kann man zu dir wechseln. Ne? Du machst das quasi frei. Wir sind ja 8 Kunde bei dir. Du hast halt nicht den einen roten, den einen blauen oder den gelben Versicherer, sondern du hast alle und guckst halt, was im Endeffekt
mit Maklern zusammenarbeite, ja.
Genau. Du hast halt im Prinzip die Auswahl von denen, der am besten auf diesen Case passt. Das muss nicht immer der günstigste sein, sondern es geht ja unterm Strich dann um den Besten. Ne?
Es ist auch wirklich, es ist individuell. Also wir haben ja damals auch über verschiedene Immobilien gesprochen.
Ja.
Und dann ist es ein Abwägen. Ne? Natürlich Absolut. Ist es, wenn ich jetzt halt sag, pass auf, das ist das Beste, was du finden kannst. Und, aber wenn wir hier den Rahmenvertrag suchen und so, und du bist halt irgendwo bei 60% der Prämie, und wir sprechen ja hier doch schon von ein bisschen Geld,
ja,
dann sagt man vielleicht mal, ey, da hole ich die paar Abstriche und spare bei die Jahre das Geld. Aber das sollte man halt auch nicht übertreiben, weil billiger geht immer.
Ja, klar.
Und bei mir klopfen in den letzten Jahren schon immer mehr die Leute an und sagen, du, es ist, weil gerade in den letzten Jahren die Prämie stark gestiegen ist, was können wir denn machen? Jetzt sind die meisten meiner Kunden halt in besondere Deckungskonzepte,
also
so ein sperriges Wort, das man so werbetechnisch gar nicht schön benutzen kann. Aber es sind halt Produkte, die halt einfach besser sind. Und wenn du dann halt sagst, ey, komm, ich bring dich woanders hin, kannst du davon ausgehen, dass er in der Regel leider Gottes dann auch schlechter gestellt werden wird.
Klar, ja. Okay, spannend. Ja, also im Prinzip für mich ist soweit alles beantwortet. Und am Strich muss man sagen, Klima ändert sich, klar. Es kommt wohl zu mehr Naturkatastrophen, zu Extremfällen, mehr Starkregen und so weiter. Das hat man hier im Saarland insbesondere jetzt in den letzten Jahren gut, also im Südwesten im Allgemeinen, sehr stark gemerkt. Von daher letztendlich der Appell an euch da draußen, die zuhören und zu gucken, prüft eure Versicherung, ne? Ganz wichtig.
Lasst sie prüfen.
Lasst zu prüfen, genau, lasst zu prüfen. Und wenn ihr da jetzt Fragen habt, ja, kommt gerne auf uns zu oder eben auch auf den Look, wenn es um die Versicherung dann insbesondere geht. Eine Sache habe ich schon ganz vergessen, das war eigentlich als Frage für dich, aber das kann ich sogar beantworten. Da ging es nämlich um die Kosten. Wie kann man die dann auf Mieter umlegen? Weil wenn das Objekt jetzt vermietet ist, also auch dann wird sich das lohnen, weil letztendlich natürlich ganz normal wie alle anderen Versicherungskosten zum Gebäude sind auch die umlegbar auf die Nebenkosten.
Grundsätzlich ja. Ich könnte jetzt auch wieder ein, wie das in der Branche ist, ein Aber, Achtung, das und das noch sagen, aber in der aller Regel ja.
Ja, kein Problem. Ne? Das ist bis auf wenige Ausnahmen, die jetzt quasi einen selbst betreffen. Dann die Gebäudeversicherung so plus die Elementar ist in der Regel umlegbar auf die Nebenkosten. Ne? Ja, also in dem Sinne sind wir eigentlich durch mit der Folge. Wie gesagt, wenn ihr jetzt Fragen habt, Rückfragen habt oder was anderes, eine Meinung zu dem Thema habt, schreibt uns gerne mal. Unsere Meinung habt ihr jetzt ja gehört. Also wir sind eigentlich nicht für eine Pflicht, sondern eher für einen Anreiz und quasi selbstständiges Handeln.
Pro freie Auswahl.
Pro freie Auswahl, genau. Und ja, kümmert euch drum, ist wichtig. Es geht um euer Eigentum, eure Zukunft. In diesem Sinne, das war's schon wieder mit Immo Insights vom Schäfer. Bis zur nächsten Folge.